mit der Website beschäftigt hat und meinen Lebenslauf gelesen hat, dem möchte ich zwei Fragen vorwegnehmen und auch gleich beantworten. Ja, ich arbeite für IBM nach wie vor, aber nein, das, was ich hier tue, hat mit meinem Arbeitgeber überhaupt nichts zu tun. Es geht um die Attractive Domain. Attractive ist ein Arbeitstitel für eine neue Geräteklasse. Domain adressiert alles, was sich da rum bewegt. Insgesamt ein Digital Convergence Produkt. Wir wollen hier einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, wobei Personal Computing herstellerunabhängig zu betrachten ist. Wer sind wir? Keine Firma, nicht in dem Sinne, sondern ein Team, das frei zusammenarbeitet von motivierten, befreundeten Menschen mit Erfahrung in Nachrichtentechnik oder elektronischen Kommunikation, Consulting, Management und auch Betriebswirtschaft. Unsere Maxim: Open Source ist gut, offene Architektur ist perfekt, besser. Privatsphäre ist ein Grundrecht, Vertraulichkeit ist eine Zusage, ein Versprechen. Sicherheit, Datensicherheit ist eine Grundvoraussetzung. Fairness ist keine Einbahnstraße, Fair Use, gehe ich später noch näher drauf ein. Die Gesetze der Physik gelten bis ans Ende der Zeit. Politiker sind austauschbar. Recycling ist ein brauchbares Konzept. In der Geschichte der Datenverarbeitung, ausgehend von isolierten Mainframes in gepanzerten Räumen, die nur von geschultem Personal bedient werden konnten, die eine gewisse Funktionalität hatten, kaum Kommunikationsmöglichkeiten, hat sich das Ganze entwickelt über die hier aufgelisteten Schritte. Man hat an verschiedenen Parametern gewonnen, an anderen Zugeständnisse machen müssen. Und wir sehen als momentanen Endpunkt dieser Entwicklung unsere Vision, den Attractive, den ich jetzt im Folgenden näher beschreiben möchte. Ich habe jetzt nur mal den PC herausgegriffen, weil ich einfach nur eine Stunde Zeit habe und normalerweise hier wahrscheinlich einen halben Tag brauchen würde. Der PC befindet sich bereits auf dem Rückzug. Der hat die Höhe seines Zenits überschritten als Umsatzträger. Ist nach wie vor nicht perfekt, also ist in meinen Augen unzuverlässig geblieben. Ist nicht jederzeit verfügbar. Und jetzt gehe ich auf eine spezielle Architektur ein, das Prime Target für Hackers auf jeden Fall geblieben. Er steht normalerweise am falschen Platz, nämlich im Arbeitszimmer, nicht da, wo man lebt, Freunde trifft, sich beschäftigt und ist einfach nicht cool zu haben. Eine große Gefahr in diesem Lebenszyklus, den ich hier zeige, ist, dass man die Fortsetzung der Entwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit in der Phase verpasst, wo es denn der früheren Generation besonders gut geht. Das heißt, Ansätze zu dem, was wir vorantreiben wollen, hat es schon längst gegeben, sie sind nur im Verborgenen geblieben, einfach überschattet von dem großen wirtschaftlichen Erfolg des PCs. Das sind die Werte, auf die ich vorhin einging. Gelb ist hier Mobilität, also beim Mainframe überhaupt nicht gegeben, ist zum Wireless Computing gewachsen. Auch die Vielfältigkeit der Applikationen, die man darauf fahren kann, ist gewachsen. Aber die Sicherheit des Ganzen ist rückläufig gewesen. Solange das Ding abgeschlossen in einem Raum war, kam keiner dran, war, sagen wir mal, ein gewisses Maximum gegeben. Und je weiter man sich davon wegbewegte, desto eher waren die eigenen Daten gefährdet. In unseren Augen sind kritische Faktoren, die den Erfolg einer Gerätegeneration ausmachen, hier aufgelistet. Es ist Verfügbarkeit und die verschiedenen Unterkomponenten, also Verfügbarkeit im Sinne von, das Ding ist zuverlässig, dann, wenn ich es benutzen will, funktioniert es auch. Mobilität, ich habe es dann dabei, wenn ich es gerne benutzen möchte. Ich habe Zugriff auf das Ding, dann, wenn ich das brauche und muss nicht wegen welcher Hotlines vergessene Passwörter neu entdecken. Das ganze Gerät hält auch durch, also versagt nicht in der Mitte eines Jobs. Es ist verknüpfbar mit anderen Benutzern, ich kann Daten austauschen und so weiter. Und ich habe eine gewisse Unabhängigkeit von sogenannten Service Providern und Ähnlichem. Zum anderen ist ein kritischer Faktor die Vielfältigkeit, einmal in der Flexibilität verschiedene Anwendungen zu fahren, auf der anderen Seite aber auch in der Arbeitsgeschwindigkeit. Also eine gewisse Agilität ist für bestimmte Sachen einfach Voraussetzung. Ich kann nicht, zumindest nicht ständig 60 Stunden auf größere Kalkulationen warten. Und letzten Endes dann Security, also Datensicherheit, Transparenz, wobei der Begriff Transparenz, muss ich jetzt vorsichtig sein, der eine versteht ihn so, der andere so. Transparenz heißt für mich, jemand sieht, was ich tue, versteht aber nicht, was ich tue, weil es einfach für ihn transparent ist, er kann da keine Strukturen wahrnehmen. Schutz der Daten, Identifikation des Besitzers, und zwar nicht nur über User-ID, sondern auch über andere Parameter und bilaterale Authentifizierung. Um das näher zu erläutern, typischerweise melde ich mich mit einem Mobilfunk bei einem Netzwerkprovider an, der verlangt das von mir, dafür habe ich meine SIM-Karte, dafür habe ich meinen PIN-Code, aber der authentifiziert sich bei mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wem ich jetzt in dem Fall halt nur ein Gespräch anvertraue, das könnte auch ein geschickt programmiertes Messgerät aus dem Hause rot und schwarz sein, und das gefällt mir beim Telefonieren nicht und in anderen Punkten schon mal überhaupt nicht. Bankautomaten zum Beispiel. Die Evolution der Kommunikation begann, das ist jetzt, stammt aus keinem wissenschaftlichen Buch, wer das anders sieht, der möchte das auch anders sehen, aber nach meiner Definition mit der Definition der Sprache. Die Menschen konnten sich untereinander austauschen. Das Ganze hat sich dann fortentwickelt, indem man Schrift entwickelt, das heißt Sprache auch aufzeichnen konnte, um sie späteren Generationen zu erhalten oder um sie zu versenden. Letzten Endes die Massenverbreitung über den Buchdruck ist eine wichtige Innovation und High-Speed-Transfer, das heißt Telefonie oder was immer mit Datenübertragung in Echtzeit verbinden möchte. Auf der sozialen Seite das Recht der freien Meinungsäußerung, was aber auch so weit geht, dass ich meine Meinung nicht äußern muss, wenn ich das nicht will. Und da spielen jetzt Dinge Rolle wie eben Privatsphäre. Ich muss nicht reden, deshalb habe ich das farblich übereinanderstimmend gemacht. Ich muss nicht reden, wenn ich das nicht will. Ich rede nur mit wem ich will und nur über was ich will. Verschlüsselung, das heißt, ich zeichne Daten auf, aber so, dass ich entscheiden kann, wem ich diese Daten anschließend wieder zugänglich machen will, deshalb Encryption, Verschlüsselung. Ich will aber auch eine gewisse Kontrolle über die Verbreitung meiner Daten haben, deshalb Copy Protection. Und letztendlich die Verhinderung von Lauschangriffen. Was ist attractive? Das hatte ich versprochen, darauf einzugehen. Man kann das verschiedentlich bezeichnen. Also es ist einmal ein hochsicheres, mobiles Kommunikationsgerät. Hat ähnliche Funktionalität wie ein Personal Digital Assistant oder ein sogenanntes Webpad, was ich zum Surfen verwenden kann. Es ist ein universelles Kommunikationsgerät. Unterstützt Operationsmodi vom Walkie-Talkie, also Point-to-Point, rede ich mit jemandem direkt über Cellphone, ich kann also vorhandene Cellphone-Installationen nutzen, bis zum Tetrapol. Das heißt, das ist eine Konstellation, in dem die Geräte selbst, die Gesamtheit der Geräte, das Netzwerk darstellen. Also ein Peer-to-Peer-Kommunikationsgerät, mit, wo jedes Gerät eine gewisse Routing-Funktion haben muss, damit das Ganze aufrechterhalten werden kann. Des Weiteren sehen wir darin ein Corporate-Tool mit hierarchischen Sicherheitsfeatures. Das heißt, man könnte sich vorstellen, ein Attractive für eine Organisation zu definieren. Das heißt, der Hausherr definiert, was dieses Gerät können soll. Ich bleibe mal bei meinem Arbeitgeber, da gibt es diesen Corporate IBM Attractive. Es wird einmal definiert, welche Rechte dieses Gerät hat. Man könnte zum Beispiel einschränken, ein IBM-Gerät überträgt niemals Daten an ein Compaq-Gerät. Wäre so eine Maßgabe von ganz oben. Da sind verschiedene denkbar. Es sind auch Dinge delegierbar, nur Verbote, die einmal in diesem Corporate-Gerät ausgesprochen wurden, sind nicht rechtbar, sondern nur delegierte Rechte sind unten modifizierbar, letzten Endes bis zum Verbraucher oder zum Anwender. Es ist aber auch eine Unterhaltungskonsole. Also wenn ich das Ding mehr dabei haben soll, dann muss es eine gewisse Attraktivität haben. Von daher sind entsprechende Funktionalitäten vorgesehen. Das ist auch ein Navigationsgerät, was mir meinen Aufenthalt zu bestimmen hilft. Das ist auch meine Cybercash-Börse. Denn basierend auf dem Sicherheitskonzept werden auch Dinge, denen man heute eher weniger traut, in der Praxis sinnvoll einsetzbar werden. Und es ist letzten Endes ein Lifestyle-Produkt. Hier habe ich eine Bewertung verschiedener Aspekte gemacht. Zunächst, wie betrachte ich Netzwerke? Die althergebrachte Leitung hat eine sehr hohe Zuverlässigkeit, also muss schon ein Bagger tief schürfen, bis er da Schaden anrichtet. Sie ist allerdings wenig mobil, durch ihre Standardisierung zwar einigermaßen verbreitet, aber ich kann sie nicht wirklich mitnehmen. Sie ist von daher auch nicht sehr flexibel in ihrem Gebrauch. Die Infrastrukturkosten sind hoch. Die Sicherheit ist eher als Mittel zu betrachten. Ich muss zwar einigen Aufwand treiben, aber letzten Endes ist das Ding anzapfbar. Das sogenannte Zellphone oder Handy gestaltet sich da ein bisschen anders. Es ist nicht so zuverlässig, wenn die Zelle überlastet ist, bricht die Verbindung ab. Es ist schon mobiler, ich bleibe aber an das Vorhandensein einer Zelle oder eines Sendemastes gebunden. Es ist schon flexibler, somit hat geringere Infrastrukturkosten, also ich reduziere das Netzwerk auf ein paar Sendemasten, ist aber ganz und gar nicht als sicher zu betrachten. Es ist einfach in allen Aspekten anzapfbar, abhörbar und so weiter. Während eine Peer-to-Peer-Kommunikation hat, dadurch, dass sie nicht an feste Zellen gebunden ist, nicht an einzelne Sendemasten, eine höhere Zuverlässigkeit, eine höhere Mobilität. Ich muss nicht da sein, wo Zellen sind, ich muss nur da sein, wo andere attractive sind. Erhöhte Flexibilität, eigentlich gar keine Infrastrukturkosten, das reduziert sich auf die Anschaffung des Gerätes. Und höchste Sicherheit, wobei das nicht aus der Netzwerkstruktur rührt, sondern aus der Verschlüsselung, die das Gerät bietet. Routing, also die Weitergabe, Weiterleitung von Daten, auch hier wieder der Vergleich. In einem Circuit-Switched-Netzwerk, wo ich also eine stehende Verbindung zwischen zwei Endpunkten erzeuge, ist die Latenzzeit relativ gering, der Durchsatz ist hoch. Die Sicherheit ist als Mittel zu betrachten, da eine stehende Verbindung einfach lokalisierbar und anzapfbar ist. Es ist auch mit Leichtigkeit feststellbar, wer hat da mit wem kommuniziert. Und die Transferkosten sind hoch. Im Packet Switched, wo also ein Datenstrom, sei es auch gesprochenes Wort, in Form von Datenpaketen über ein wild verzweigtes Netzwerk läuft, ist die Latenzzeit höher, der Durchsatz etwas niedriger. Auch die Daten sind abfangbar. Auch da ist feststellbar, welche IP-Adresse kommuniziert mit welcher IP-Adresse. Die Transferkosten sind allerdings Mittel, weil ich eine bessere Auslastung des vorhandenen Netzwerks kriege. Ich muss also nicht freie Point-to-Point-Verbindungen vorhalten, sondern ich nutze einfach vorhandene Bandbreite, indem ich Pakete in alle Richtungen verschicke. Die Routing-Methode Onion Routing sieht da etwas anders aus. Sie gleicht dem Packet-Switch-Netzwerk in vielem. Es ist aber so, dass keine feste IP-Adresse mit übertragen wird, sondern jeder kennt nur denjenigen, der ihm Daten gesandt hat und dem Nächsten, den er was geben soll, gibt aber das Paket verschlüsselt weiter. Also je nachdem, wie hoch der Sicherheitsaufwand sein soll, man kann das Gesamtpaket verschlüsseln und nur den eigenen Absender unverschlüsselt dranhängen. Man kann aber auch ausschließlich die letzten Adressen verschlüsseln, sodass in der Mitte dieser Kommunikation nicht feststellbar ist, wer redet hier eigentlich mit wem. Attractive hat gewisse Hardware-Features, die ihn ausmachen. Das ist einmal das programmierbare, software-definierte Radio, was im Funkwellenbereich von FM, also UKW, über GSM und UMTS bis Bluetooth und WLAN alles abdeckt. Es verfügt über eine sehr leistungsfähige, mobile Stromquelle. Das waren in der ersten Überlegung zum Beispiel direkt Methan Fuel Cells. Im Moment sieht da ein Mikrogenerator leistungsfähiger aus, also hat einfach eine höhere Leistungsdichte pro Volumen oder pro Gewicht. Die Verschlüsselung basiert fest auf den Gesetzen der Physik. Unterstützt wird einfache Datenverschlüsselung, aber auch Echtzeit, Scrambling von Video- und Voice-Informationen. Das Ganze ist hackerresistent, würde ich sagen, da die kryptografischen Funktionen in Hardware realisiert sind und diese Hardware von außen als reine Blackbox erscheint. Er hat verschiedene Eingabekanäle, einmal taktil, also zum Beispiel Touchscreen, aber auch Keyboard für schnelle Texteingabe, auch Stimme- oder Spracherkennung, wobei das nicht in jeder Umgebung wirklich sinnvoll ist, und sensorisch. Da werde ich im Rahmen der Services noch mehr drauf eingehen, was sich dahinter verbirgt. Und das Ganze hat Instant-On-Capabilities, also ein ROM- oder Flash-basiertes Betriebssystem, was wir hier realisieren wollen, damit das Ding dann verfügbar ist, wenn ich es brauche und ich meinen Arbeitstakt entsprechend spontan gestalten kann. Die Router-Funktionalität, die für dieses angesprochene On-Ear-Routing wichtig ist, basiert auf IP-Version 6, denn die hohe Anzahl an Adressen, die hier benötigt wird, ist mit 4 Byte einfach nicht zu realisieren. Unterstützt Personal Area Network, also die Kommunikation von Geräten, die zu einer Person gehören, wie zum Beispiel Headset mit PDA, Local Area Network oder Wide Area Network Funktionalität, On-Ear Routing, wie angesprochen, aber auch Ad-Hoc Networking, also ich kann mit einem Nachbarn mal eben schnell Daten austauschen, vorausgesetzt, wir sind beide damit einverstanden und vorausgesetzt, in der vorher definierten Hierarchie ist das überhaupt erlaubt. Das Ganze hat eine gewisse Redundanz, weil Daten über verschiedene Pfade übertragen werden. Das muss einfach sein, denn wir haben hier ein dynamisches Netzwerk mit Routern, die auch mal wieder verschwinden können, weil es einfach die Endgeräte sind, da kann mal eins in einen Tunnel fahren und ist dann weg. Also man muss eine gewisse Redundanz haben, um sinnvolle Echtzeitkommunikation pflegen zu können. Andere für uns wichtiges Feature ist, basiert auf der Erkenntnis, dass wir alle viel zu viel Zeit damit verbringen, unser Betriebssystem zu pflegen, Treiber zu pflegen, Registry-Einträge zu modifizieren, weil irgendjemand bei einer Installation Mux gebaut hat und so weiter. Das wollen wir alles nicht. Es wird ein Image released, was alle relevanten Funktionen enthält. Das wird aufgespielt, aktiviert und läuft. Das bedingt aber, dass die Hardware in einigermaßen festen Grenzen definiert ist, also dass es nur eine geringe Anzahl Variationen gibt, und bedingt auch, dass man das Ding insgesamt qualifiziert, ehe man es aufspielt. Remote Management ist möglich, wenn das gewünscht ist, weil letzten Endes, wenn ich das zulasse und zwar mich einer Endstelle gegenüber authentiziere, die mir gegenüber sich aber nicht authentiziert, habe ich da schon wieder eine Sicherheitslücke geschaffen. Wenn Attractive realisiert ist, dann ist das nicht das Ende des Lieds, sondern es gibt natürlich eine Migration, eine Weiterentwicklung, wie sie auch auf anderen Plattformen sich vollzieht. Aber Applikationen müssen aufwärtskompatibel sein. Lediglich im Leistungszuwachs soll man die neue Generation spüren. In Verbesserung der Präzision, bei Navigation zum Beispiel, oder Auflösung, sei es in besserer Audioqualität, in besserer Videoqualität. Das Ganze bleibt aber auf API-Ebene bit-kompatibel. Es wird nur eben entsprechende Erweiterungen geben. Soweit die Technologie das unterstützt, natürlich auch Batterielaufzeitverbesserungen, Größenreduzierungen bzw. die Implementierung neuer Methoden, wobei ich auf ein paar dieser Methoden eingehen werde. Das Konzept zur Realisierung, was es vorschwebt, ist, wir definieren die linke Hälfte, die rechte Hälfte bleibt potenziellen Partnern überlassen. Das heißt, die Blackbox-Hardware, die Erschaffung dieses ASICs, soll unsere Aufgabe sein, die Firmware allerdings mit offener API oder Hardware Abstraction Layer, ein Open Source OS, darf durchaus schon existieren, wir wollen nicht alles neu erfinden, nur anpassen und optimieren, und natürlich auf der Sicherheitsseite und auf der Zertifikationsseite wollen wir entsprechende Services anbieten. Alles andere, wie das reine elektromechanische Design, dass das Ganze schick wird, die zugehörige Peripherie, Entwicklung von Applikationen und die Consumer Services, wobei die Bereitstellung eines Zellnetzwerks durchaus als Service zu sehen ist in dem, das ist Sache von Partnern. Die Peripherie zum Beispiel als der wichtigsten, das 3D-TFT Head-Mount-Display mit Stereophon, denn ein Gerät, was so klein ist, dass ich in die Tasche stecken kann, ist keine sinnvolle Arbeitsplattform. An diesem kleinen Bildschirm werde ich blind, das heißt, ich muss Möglichkeit haben, an einem größeren Schirm zu arbeiten. In dem Falle wegen Mobilität eben dieses Head-Mounted Display. Ich brauche einen Ultra-High-Speed Wireless Transceiver, um all diese Routing-Funktionen unterstützen zu können. Ich brauche aber auch ein nicht manipulierbares Global Positioning System. Es gibt da im Moment zwei Anbieter, der ehemalige Ostblock, der heutige Westen. Und im Moment verhalten sich auch beide ganz brav. Das heißt, die stellen ein Signal zur Verfügung, was ohne Manipulation ausgewertet werden kann. Und je nachdem, wie viel Satelliten ich auswerte und wie viele Korrekturen ich mache und wie lange ich interpoliere, kann ich da Genauigkeiten bis zu einem Zentimeter realisieren. Aber in dem Moment, wo einer von beiden das nicht mehr will, kann ich das auch nicht mehr. Das heißt, man braucht eine Methode, die einem langfristig zumindest sagt, wo bist du wirklich und wer manipuliert unter Umständen mit welchem Zweck. Andere Peripherie sind biometrische Sensoren. Einmal, um Blutalkohol zu testen, wäre das sinnvoll, wenn jemand absolut nicht möchte, dass am Arbeitsplatz, sprich attractive, getrunken wird. Ist das möglich? Aber ich möchte nicht auf die Dinge im Einzelnen eingehen. Wenn jemand wirklich detailliert Informationen haben will, dann wird am Ende des Vortrags der Oliver, stehst du mal auf. Wo ist der Oliver? Da ist der Oliver. Nimmt also am Ausgang gern Visitenkarten entgegen. Wir werden dann ein Informationspaket zur Verfügung stellen und Ihnen das zukommen lassen. So, des Weiteren eine hochauflösende Videokamera, einmal für Videoconferencing, zum anderen aber auch zu Dokumentationszwecken. Eine Smart-Antenne, die in der Lage ist, gerichtet zu kommunizieren. Das Handy hat ja den Nachteil, es strahlt nahezu kugelförmig ab. Man muss mit einer entsprechenden Energie senden, um dann irgendwo einen Mast oder ein anderes Gerät zu erreichen. Eine Smart-Antenne erkennt, wo ist mein Kommunikationspartner und richtet seinen Sendestrahl darauf aus und ich komme dann mit einem Bruchteil der Energie aus, was einmal gesundheitlich zuträglich ist, zum anderen aber auch die Batterie schont. Und das Ganze mit Entwicklung ist soweit gediehen im Moment, und nicht in unserem Hause, muss ich sagen, wir verwenden hier vorhandene Technologie, soweit gediehen, dass man mit einer Antenne auch zwei Punkte frei im Raum anvisieren kann, also wirklich eine leistungsfähige Punkt-zu-Punkt-Verbindung hinkriegt. Und letzten Endes eine Docking-Station, damit man im Heimbereich das Ding aufladen kann, vielleicht eine große Tastatur, großer Schirm, was so dazugehört. Applikationen, klar, Personal Information Management, das ist das typische Kalender, Notizbuch, Adressbuch, aber auch Audio- und Video-Wiedergabe, in welchem Format, sei mal dahingestellt, im Moment würde es wohl MP3 sein, aber anderes ist in Entwicklung. Es dient als Fotoalbum, als Smart Reader, der Textinformationen so präsentiert, dass man sie effizient aufnehmen kann. Da gibt es, falls das schon mal jemand gesehen hat, zum Beispiel Rapid Reader, das ist eine Software, die bietet Wörter immer zentriert und immer nur ein Wort, aber hat eine sehr hohe Frequenz und geübte Leser können damit bis zur 2,5- bis 3-fachen Lesegeschwindigkeit erreichen, weil in den Pausen, in denen sich das Auge normalerweise bewegt, das Gehirn nicht detektiert, was sehe ich denn gerade, damit wir nicht sehkrank werden beim Lesen. Und diesen Effekt nutzt der Rapid Reader zu seinen Gunsten, das heißt, man liest Texte wesentlich schneller. Virtual Reality Games, klar, wenn man schon mal eine 3D-Brille hat und eine leistungsfähige CPU und vielleicht Leute, die sich mit einem vernetzen, dann ist auch das möglich. Dann E-Mail, Multimedia Messaging, Voice, Video, Real-Time Communication, ist natürlich eine Frage der Bandbreite. Das Ganze dient auch als universelle Fernsteuerung, also wenn ich schon mal alle Ports habe, dann möchte ich auch definierte Standards unterstützen und nicht noch eine Fernbedienung für den Fernseher ebenfalls in der Tasche haben müssen. Und natürlich Real-Time Translation, wobei auch das, die Hardware wird es unterstützen. Entwickeln müssen es andere. Eins der Probleme ist ja im Moment, dass Sprachstrukturen so unterschiedlich sein können, dass es ein einzelnes Gerät einfach überfordert ist von Deutsch nach Japanisch oder von Japanisch nach Finnisch oder Afrikanisch zu übersetzen. Die Strukturen sind einfach so unterschiedlich, das würde das überfordern, würde jeden existierenden Computer im Moment überfordern. Deshalb unsere Idee, wir entwickeln einfach eine rein technische Sprache, die nicht wirklich existiert auf dieser Welt, sondern die rein inhaltsspezifisch ist. Und jedes Gerät, also ein deutscher Attractive, muss dann nur die Übersetzung von Deutsch in diese Sprache schaffen. Jedes andere Gerät kann dann aus dieser Sprache in die Muttersprache des Geräts übersetzen. Das heißt, eine Aufgabenteilung. Aber wie gesagt, das ist etwas, was in Form einer Applikation oder eines Service entwickelt werden müsste. Consumer Services, die damit verknüpft sind, auch das Partnersache. Video on Demand oder auch Applications on Demand. Ich muss nicht, sagen wir, einen PageMaker wirklich besitzen, wenn ich ihn nur einmal im Jahr brauche. Internet Access. Ein anderer Punkt, High Security Data Hosting. Im Moment traut sich, glaube ich, keiner wirklich, seine sensitiven Daten über das Internet irgendwo hinzuschicken, nur weil das Versprechen gemacht wurde, ich hebe sie dir gut auf und ich gucke auch bestimmt nicht rein, was du da hast. Durch die sichere Verschlüsselung ist es aber durchaus möglich, wobei diese Vertrauensbasis erstmal geschaffen werden muss. Der Beweis muss einfach geführt werden. Auf jeden Fall ist es aber möglich und wird dazu führen, dass man eine einzelne Instanz seiner Daten hat, aber multiplen Use von verschiedenen Plattformen. Sodass ich zum Beispiel per Armbanduhr Zugriff auf mein Adressbuch habe. Übrigens, eine Armbanduhr ist nicht so weit hergeholt. Eine amerikanische Studie hat ergeben, das Einzige, was ein Mann fast immer dabei hat, ist eine Armbanduhr. Ist selten das Telefon, die Ausnahme. Auch selten das PDA, aber die Armbanduhr ist fast immer dabei, wirklich. Andere Möglichkeiten, die sich ergibt, sind Location-Specific Services, also Services, die für einen gegebenen Standort relevant sind. Für jemanden, der Hunger hat, wo ist das nächste Restaurant? Für jemanden, der keinen Sprit hat, wo ist die nächste Tankstelle? Und so weiter. Oder Remote Printing. Der Hype bei digitaler Fotografie ist hoch. Die Leute schießen Bilder wie verrückt und merken erst dann, dass da ein Ausdruck aus so einem kleinen Tintenspritzer 7,50 Mark die Seite kostet. Das ist einfach nicht effizient. Das können andere besser, speziell wenn andere Erfahrungen haben mit Fotopapieren, das in der Gestalt anbieten, dass man seine Bilder dahin schickt und kriegt mit der Post wirklich auf Fotopapier und x Jahre haltbar seine Bilder ins Haus bekommt. Und das andere, deshalb die vorangesprochenen Sensoren, also Blutzuckersensorik und so weiter, zwecks Gesundheitsmonitoring oder auch Auswertung der Benutzerlaune und Anbieten einer entsprechenden Unterhaltung. So, ich habe hier gelegentlich existierende Produkte angesprochen, also wir möchten uns die nicht aneignen, die sind nicht auf unserem Mist gewachsen, von daher erkennen wir alle existierenden Marken an, und das würde den Rahmen sprengen, hier alles aufzuzählen. Wer weitere Informationen haben möchte, kann entweder sich per E-Mail an den Heinz Kreft wenden oder dem Oliver seine Karte hinterlassen. Und das, was ich hier jetzt so angerissen habe, umfasst mit Leichtigkeit 1000 Mannjahre Entwicklungsaufwand. Das heißt, wir brauchen Partner, wir brauchen auch Finanziers. So, das ist, was ich sagen wollte. Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich sagen sollte? Fragen?
Ja. Was ist denn der jetzige Status, grob gesagt?
Das Konzept ist durchdacht, die Technologielieferanten sind identifiziert. Der nächste Schritt wäre Finanzierung der Realisierung, Einbindung von Partnern. Weitere Fragen?
Website oder sowas, zum Beispiel Informationen über die.
Ja, nein, es gibt eine sehr umfangreiche Sammlung, die erstreckt viel Arbeit, viel Gehirnschmalz und wir möchten es nicht verschleudern in dem Sinne. Wir machen Informationen zunächst bedingt verfügbar, aber der tiefe Einblick wäre gekoppelt an eine Kooperation.
Inwieweit basiert das auf schon existierenden Technologien wie Betriebssystemen, Anwendungen und Ähnlichem oder wird das größtenteils neu geschrieben?
Ja, es ist so, vieles gibt es schon, vieles wird aber mangels Vertrauens nicht wirklich eingesetzt. Also nicht jeder ist bereit, seine Kreditkarte über das Internet zu verbreiten zum Beispiel. Und deshalb sind Ideen, die schon existieren, einfach in der Praxis nicht eingeführt, weil dieses Vertrauen nicht da ist. Wenn ich sage Open Source Betriebssystem, ich sehe im Moment keinen Grund, warum das nicht Linux sein sollte. Es sei denn, es nimmt mir jetzt jemand an, der mir nicht bekannt wäre.
Du hast erzählt, dass ihr zwei Aufgaben für euren Anliegen. Das erste ist, ein Agent zu entwickeln.
Ja.
Das wäre meine Frage. Es gibt ja parallele Bestrebungen, sowas hardware-mäßig besser abzusichern. Stichwort TCPA und solche Geschichten.
Ja.
Versuchen letztendlich das Vertrauen mehr in die Hardware reinzubewegen.
Ja.
Also nehmt ihr diese Vorschläge auf oder aber baut ihr da komplett auf eine eigene Sache? Und daran anschließend gleich die Frage, auch Zertifizierung wurde von dir als Hardware-Bereich genannt. Die Frage ist, was bringt ihr zu der Annahme, dass Zertifizierung von euch akzeptiert würde? Denn Zertifizierung wird in der Regel nur von ziemlich großen Organisationen überhaupt akzeptiert.
Ja, wir müssen natürlich uns mit unserem ASIC einer unabhängigen Stelle stellen. Und wenn wir jetzt sagen, der Attractive an sich ist sicher, dann dürfen wir aber nicht unzertifiziert da andere Dinge dran und drauf lassen. Das heißt, aufbauend auf die existierte, bewiesene Sicherheit von unabhängiger Stelle, müssen wir das natürlich pflegen, sonst würden wir unsere Zertifizierung irgendwann wieder verlieren. Das heißt, dieses Doing, ja, deine Applikation verhält sich sauber und so weiter, das wird unsere Aufgabe sein. Wobei natürlich Ziel und deshalb die Realisierung im Hardware ist, dass selbst wenn ich mich dem Ganzen mit einem 200-kontaktigen Waferprober nähere und versuche, da Signale anzugreifen, dass schon in dem Augenblick das Ganze entweder nicht anzapfbar ist, wegen einer darüber liegenden Metallschicht oder bei einem Versuch, diese zu penetrieren, einfach vorhandene Informationsschlüssel sich verflüchtigen.
Ja, das hört sich für mich so ein bisschen an, als würde sich das beißen, das auf der einen Seite so viel Wert gelegt wird auf Open Source Privacy, Security, transparente Modellierung und so weiter. Und auf der anderen Seite sehe ich so etwas wie Blackbox ASIC, Kryptographie in Hardware, keine Website, auf der ich weitergehende Informationen habe, um, ja, das hört sich so an, wie Intellectual Property zu schützen. Irgendwie geht das für mich nicht ganz zusammen. Insbesondere möchte ich mal auf den Punkt Kryptographie in Hardware eingehen. Also, wie offen wird denn, das würde ja aus meinem Verständnis heraus ein offenes Hardware-Design unbedingt erfordern, um sozusagen die entsprechende Diskussion zu vermeiden, wie sie eben mit dem Closed Source bei PGP wäre. Damit ich auch weiß, dass wirklich nichts dabei ist.
Ja. Die Verfahren oder sagen wir zertifizierte Verfahren gibt es ja. Die wollen wir auch nutzen. Wenn wir aber den Schaltkreis offenlegen würden, wo liegen denn jetzt die Schlüssel, in welcher Form liegen sie denn da, wie bringe ich einen Schlüssel in diese Hardware ein, wie lese ich einen Schlüssel aus, wenn wir das offenlegen würden, dann wäre das Konzept hinfällig. Also an der Stelle, es sei denn, wie gesagt, wir sind offen, wir sind lernfähige, intelligente Menschen, wenn mir jemand beweist, das ist nicht so, man kann auch das offenlegen, haben wir da nichts dagegen. Von der Philosophie unterstützen wir es. Wir sehen im Moment nur nicht, wie wir es könnten, ohne das Ganze zu gefährden.
Das würde bedeuten, wie das Security by Obscurity, und ich müsste einem Zertifikator vertrauen, meinetwegen dem BSI oder wem auch immer.
Ja, Security by Obscurity ist mit Sicherheit nicht das Ziel. Ich kann es im Moment auch nur als Ziel definieren, sonst müsste ich ja hier schon Hardware produzieren können.
Es gibt eine Problematik, das ist korrekt. Eine davon ist zum Beispiel, die Kryptographie-Algorithmik, das ist, die kann man auch problemlos offenlegen, man muss auch sozusagen nicht über sein eigenes Algorithmus erfinden, man muss ausreichend viele, man kann aber einen generellen Schaden machen, die es ausführen kann. Wenn man aber die HPX, die Designfrische, und vielleicht auch noch eben die exakten Lithium-Parameter spezifiziert, dann ist es heute eben sehr wohl möglich, mit genau dieser Kenntnis das Ding zu reverse engineeren. Die NSA zum Beispiel kann mittels Laser-Verfahren, sehr wohl sozusagen sehr kleine Schichten abheben von Chips und das Ding sozusagen quasi dreidimensional vermessen, wenn sie wissen, wo die entsprechenden Schlüssel sind, und diese dann auch sozusagen, bevor sie elektrisch verschwinden, auslesen. Da gibt es ein bisschen was im Interessenkonflikt. Außerdem ist es natürlich so, irgendwo muss ja auch diese Firma Geld verdienen. Das heißt, wenn man sozusagen dieses komplette Verfahren auf den Weg, dann wird man heute leider über den Patentschutz nur sehr unwirksam abgeschützt. Das heißt, man muss einfach ein paar Sachen sozusagen ja, im Prinzip in seinem Portfolio haben, die einem Dritten nicht so einfach klar zu bauen sind. Wir können aber, das ist ein Konzept, sozusagen, wenn jemand sozusagen sagt, ich will das überprüfen und ich verpflichte mich, diese Information sozusagen nur dazu benutzen und das zu beurteilen. Und da kommt dann ein Herr Westlich zum Beispiel an, das ist einer der sogenannten Kryptokräfte oder andere, so 5 oder 10 Leute auf der Welt, die also relativ gut mal dort auskennen oder eben auch jemand anders, der sich wirklich vertraglich verpflichtet, das kostet auch kein Geld, aber er muss sich wirklich sozusagen unsere Firmengeheimnisse zu wahren und dann kann er den kompletten ASIC, den Source Code und die Layer Matrix und alles sozusagen analysieren. Kriegt diese Informationen und kann dann sozusagen freier aussagen, ob das Ding seiner Einschätzung nach sicher ist oder eben nicht. Und wir haben auch vor, diese Leute sozusagen in diesen Prozess wieder einzubinden. Das heißt bereits nicht um das fertige Produkt zu platzieren, sagen Flüssig oder Stör, sondern zu sagen, pass auf, das ist unsere Richtung und so weiter. Wir haben vor, das zu realisieren. Wir brauchen aber das Vertrauen und sagen, wir haben aber ganz das Problem, dass wir nicht alles, was wir machen, offenlegen können. Daher können wir im Prinzip kommerziell nicht mehr existieren. Um diesen Konflikt zu lösen, ist sozusagen das Zielsetzen von uns hier einfach zu sagen, okay, wir müssen denen sozusagen, denen wir alles geben, denen müssen wir sozusagen verwehren, dass sie uns in irgendeiner Form unseren kommerziellen Schaden zufügen. Und ich glaube, damit, also ich habe keine bessere Möglichkeit gefunden, aber wenn jemand finden sollte, wenn man das kommerziell reglementiert, dann bin ich natürlich immer für das Problem offen.
Ist es dann auch mit diesen Blackbox ASICs so, dass der wirklich Voraussetzung ist, um ein kompatibles Gerät zu bauen, den man dann für die Einzelteilstelle einkauft? Oder wäre es möglich, auch unter angeblich offenen Protokolle dann auch ein Gerät zu bauen, das nicht diesen ASIC verwendet, aber interoperabel ist mit dem?
Wenn das der API Genüge tut und wenn es auch von unabhängiger Stelle qualifiziert würde als solches.
Ja. Sag mal, es ist jetzt nicht, ob das Gerät, das ich habe, jetzt zertifiziert ist und ähnliches. Ich will nur, dass es mit den anderen Geräten reden
kann.
Wird es möglich sein, ohne den ASIC zu verwenden? Oder stecken da so viele Funktionen in den ASIC drin, dass es de facto nicht möglich sein würde, der API Genüge zu tun?
Nein.
Sie können ein neues Gerät bauen. Die API wird vollständig dokumentiert sein. Ich fürchte allerdings, dass sie dann von der Größe her nicht hinkommt. Wir gehen ja gerade diesen ASIC-Schritt aus zwei Überlegungen raus. Einmal, wir müssen in irgendeiner Form portabel werden und auch sein. Ansonsten ist das Ding sozusagen nützlos wie ein Kopf. Denn das Ding soll eben wie eine überdimensionierte Uhr oder mit Portemonnaie wie PDA immer dabei sein. Das denken wir zumindest, ist eben mehr oder weniger das Ziel dabei. Und wir sehen im Augenblick das ASIC als die einzige Möglichkeit an, das so klein zu kriegen, dass das geht. Die zweite Sache ist natürlich die Energieversorgung. Sie können natürlich jedes ASIC, wenn Sie wissen, was es tut, in irgendeiner Form emulieren mit Hardware. Aber ich schätze mal, dass das so gerade dann so groß und so viel Energie fressen würde, dass also auch eine sehr gute Brennstoffzelle nicht in der Lage sein wird, das Ding sozusagen wirklich nun dauerhaft mit Energie zu versorgen.
Das ist keine
Überlegung. Aber grundsätzlich können Sie recht, wenn alles offengelegt ist, und das haben wir eben bis auf Abischnell vor zu tun, dann können Sie ein dazu kompatibles Gerät sozusagen nachprogrammieren oder nachbauen und so weiter.
Also auf jeden Fall, dass bei der API da nicht mehr drin sind, wo dann gesagt wird, jetzt stecken Sie bitte diese Werte in die Blackbox-Zeit, kommt alle Werte wieder raus und diese Werte verwenden Sie dann im nächsten Schritt des Protokolls.
Da ist etwas missverstanden worden. Diese API ist nicht dazu da, um uns dann zu verheimlichen, was wir tun. Wir wollen aber die Implementierung schützen. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich könnte Ringgeld oder Streetdesk oder sonst irgendwas verwenden, das wird die Parameter angegeben, dann ist der Algorithmus bekannt. Wenn Sie sozusagen diesen Algorithmus in Hardware oder in Software rechnen, kommen dabei, zumindest sollte es sein, das gleiche Ergebnis daraus.
Also,
und wir wollen nicht unbedingt einen neuen Algorithmus erfinden, wir wollen aber sozusagen die Sicherheit so machen, dass auch ein Herr Schilly von morgen uns sozusagen diese Möglichkeit nicht nehmen kann. Das meinen wir eben mit dem Slogan Base Control of Physics.
Ja, ganz, komme auf Ihre Frage gleich, zu dem Punkt Peer-to-Peer. Das Konzept ist in der Praxis bewiesen. Ein Kollege hat das in diesem 430 Megahertz Band, was Funkthermometern und Garagentüröffnern vorbehalten ist, also frei zur Verfügung steht, hat das bewiesen im Münchner Raum. Es funktioniert.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus möglich ist, ein technisch kompatibles Gerät zu bauen. Insofern würde ich dem zustimmen. Aber mir scheint, dass diese ASICs über die reine Technik hinaus noch etwas drin haben werden, was eben sehr schlecht zu emulieren ist. Und das ist eine eigene Schlüsselverwaltung. Diese ASICs werden ihre eigene Integrität nachweisen müssen. Und das wird dabei passieren, dass sie selbst kryptografische Schlüssel drin haben. Diese kryptografischen Schlüssel in asymmetrischen Verfahren werden natürlich nie im Leben von irgendeiner Produktionsfirma herausgegeben und veröffentlicht werden, weil die praktisch die Basis der Gesamtzertifizierung des ASICs sind. Das heißt also, man hat zum Schluss ein Gerät, was zwar technisch kompatibel ist, da man aber die entsprechenden Schlüssel nicht nachweisen kann, werden die Peer-Geräte ganz einfach die Kommunikation.
Nein, falsch, kann ich sagen, es gibt ein Verfahren, da haben wir ja Patente, sozusagen, das sind die Kryptologie. Das ist das Problem, wenn Sie tatsächlich einen Chip da produzieren, haben Sie nächstes Mal alles die gleichen Chips. Wie machen Sie damals ein Unikat? Darum haben Sie sehr viele Leute in die Box gebrochen. Wir haben dazu mit etwa, ich will das mal mit uns diskutieren, das geht in die Richtung. Sie haben eine Unit in diesem Prozessor, in diesem ASIC drin, der sozusagen auf Kommando, das nennt sich Krypto-Init, nach dem Herstellungsprozess mit einem sterblichen Zufallszahlgenerator sozusagen in der Lage ist, ein Schlüsselpaar sich auszutauschen. Das tut er, und davon rückt er sozusagen den einen Schlüssel raus, den können Sie quasi abfragen, den anderen Schlüssel werden da drin, und den kriegen Sie nicht raus, also selbst der Hersteller kriegt ihn nicht raus, denn dazu muss das Ding wieder aufgemacht werden, dazu gibt es die Sicherheitsvorkehrung, dass genau das, wenn die Schlüsselzerstörung verhindert werden soll. Also irgendwie was Marktplatz. Da machen die viele Bürger. Ich will auch nicht genau darauf eingehen. Letzten Endes ist das ein Fabrikationsverfahren, was eben dafür wirklich sorgt, dass solche Schlüssel dann kaputt gemacht werden, wenn man das Ding versucht zu öffnen. Jetzt haben wir also ein Produktionsverfahren mit dem Strukturlinien, was uns nämlich gerade generiert und was uns letztendlich als ASICs liefert. Die sind alle unterschiedlich. Und können sozusagen alle sozusagen mit den Schlüsseln, die sie rausgeben, autorisiert bzw. authentifiziert werden. Und wenn Sie sozusagen diese Methode bei Ihrem Nachbau auch realisieren, haben Sie sozusagen schon die Sicherheit, denn hier können Sie ja im Prinzip jetzt Kopien anfertigen. Das heißt, es muss tatsächlich irgendeine Möglichkeit geben, diesen Nachbau zum Beispiel von einem anderen System zu unterscheiden. Da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, aber wie man sozusagen eine Unikate erzeugt, das wird dokumentiert. Es wird sozusagen über IP, Intellectual Property, kommerziell sozusagen insofern abgeblockt werden von uns, weil, ich sag mal, wenn man das nachmacht, dann nimmt sie uns sozusagen eigentlich unsere Basis und Grundlage weg und sagt, ich kann das für die Hälfte auch produzieren in Taiwan. Und erleben wir das, was ich und AMD und alle anderen auch haben. Also es ist dann natürlich kommerziell einfach möglicherweise das Ende vom Ganzen. Ist damit die Frage einigermaßen beantwortet?
Ich möchte das jetzt nicht mit kryptografischen Fachwissen schon abgleichen lassen, aber es wäre natürlich noch interessant zu wissen, wie Sie dann eigentlich nachweisen, dass dieser Schlüssel mit dem von Ihnen beschriebenen und patentierten Verfahren produziert worden ist und nicht auf irgendeine andere Art und Weise. Also ein Schlüssel allein reicht nicht aus, es muss zertifiziert werden. Und genau mit dem Zertifikat haben Sie wieder dieses Problem, dass Sie dort einen Vertrauensanker brauchen, auf den Sie letztendlich alle berufen, der muss auch veröffentlicht sein. Es reicht nicht aus, dass jeder Chip alleine sein Ding produziert und das war es dann. Also ein bisschen komplizierter als die Beschilderung, die das wahrscheinlich sagen.
Ja. Ziel war hier, die Vision zu kommunizieren. Interessierte zukünftige, da war schon eine Frage, habe ich vergessen, zukünftige Nutzer vielleicht zu finden, die helfen wollen, dass die Vision weiterzutreiben. Und ganz klar, die Diskussion, die Sie angesprochen haben, die muss geführt werden, aber nicht hier. Ja. Die war eine Frage. Ja, okay.
Ja, nochmal, ich finde irgendwie, das hat für mich so einen komischen Beigeschmack, weil denn, ich mein, als Consumer, ich verstehe zwar, dass Sie sozusagen ihre geistige Entwicklung natürlich verteidigen müssen. Das ist eine absolut berechtigte Position. Nur ob ich die Mittel so toll finde, weiß ich nicht. Weil es klingt so ein bisschen für mich, dass es darauf hinausläuft, es wird einen Hersteller für den Essig geben, eine Quelle, wo ich irgendwo vertrauen muss, dass die Chips das tun, was sie tun sollen und nichts darüber hinaus, zum Beispiel, dass bei einem ganz bestimmten Hidden Code den Secret Key doch rausrückt und dass in der Revision des Chips, die nach der Begutachtung durch den vertrauenswürdigen Krypto-Papst entwickelt wurde, dass die das nicht doch tun. Ja. Und dann werden auch mit den Waffen des Intellectual Property wird gekämpft, um Nachbauten zurückzudrängen. Das klingt für mich. Also ich verstehe, warum die das machen. Habe ich keine Antwort drauf. Das ist was für mich ein Beigeschmack, den ich nach dem, was wir alles in der Open Source Welt sozusagen oder mit PGP mitgemacht haben, der mir nicht gefällt. Also ganz kurze richtige Frage: Gibt es auch einen Zeithorizont? 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre?
Ja, wir haben im Moment einen Punkt, an dem alles, was wir aktuell erreichen können, erreicht ist. Von hier geht es nur weiter und wie gesagt, ich habe mal geschätzt 1000 Mannjahre, also 100 Mann 10 Jahre, 1000 Mann ein Jahr bei guter Koordination. Ist schwer zu sagen. Die Gruppe ist im Moment, 3 Leute haben wir hier, ein paar.
Es gibt eine interne Zeitraum von 2 bis 3 Jahren, bevor wir Sampling Silicon mit den Hauptfeatures sozusagen denken, dass wir das zu laufen bekommen. Basiert auf den heutigen Technologien, was möglich ist. Das Problem, was Sie sozusagen vorhin angesprochen haben, stellt sich aber eigentlich speziell bei etwas, was sozusagen nicht angeschafft werden kann, und ein ASIC kann grundsätzlich immer nicht angeschafft werden mit normalen Tools. Also selbst wenn wir jetzt also sagen, eine Public Domain Chipfabrik hätten, eine Chipfabrik in der Größenordnung von 3 Milliarden Dollar, das brauchen Sie etwa, um die Komplexität von so einem ASIC zu machen. Jetzt stellen wir ein 15-10er sozusagen in jedem Produktionsstand. Sie würden es nicht hinkriegen, sozusagen in dieser Kette, sozusagen, selbst wenn jeder das super Vertrauen hätte, er könnte es nicht. Wir können es übrigens auch nicht. Also wenn der NSA so schlau, sagen wir mal, ist und irgendwo irgendwas einbringt und sagen, dann würden wir sozusagen ein Reibung in unserem Chip haben und es nicht wissen. Das sozusagen wirklich zu sichern, ist mit den Methoden, die wir im Augenblick zur Verfügung haben, nicht möglich. Dazu müsste man die Software oder die Hardware über Software transformieren, den Quellcode offenlegen und die Quelle wieder einladen. Das geht aber nur mit Software. Das geht nicht mit Hardware.
Man hat jetzt noch 3 Fragen. 1, 2, 3.
Ich denke, es ist sowas in der Richtung eigentlich ein Weg, um wahrscheinlich mehr Vertrauen, also gerade von solchen Stellen hereinzubringen, dass die komplette Algorithmen, sozusagen die komplette Softwareimplementierung offengelegt ist. Und was sozusagen das Firmengeheimnis oder das Firmen-Know-how ist eben, wie das in einem ASIC in die kleine Hardware gegossen wird, aber sozusagen die komplette Algorithmen, die verwendet werden, komplett offen sind. Hier kann ich die Möglichkeit, meine Technik auf dem Notebook selbst implementieren. Das hat dann halt nicht PDA-Format, aber das wäre dann kompatibel. Aber wenn man es in der Größe mit PDA haben will, muss man entweder selber den erheblichen Entwicklungsaufwand reinstecken, den ASIC dafür zu designen, oder man kauft eben den fertigen ASIC von der Firma, die es dann gibt. Aber das wäre dann sozusagen eine ökonomische Marktmacht, weil man als Erster ist, ob man einen guten ASIC hat, und nicht, weil durch Patente und Geheimhaltung geschützt ist, wie der funktioniert.
Ja, aber damit lassen wir gerade die Argumente, die hier genannt worden sind, nicht so einfach wegwischen. Es ist tatsächlich so, dadurch, dass ein ASIC per se quasi unkontrollierbar ist, dann brauchen wir nicht so rumzureden, da gibt es keine Fall-Down. Das stimmt. Ich kann auch ein ASIC, also heute, wenn mir ein Intel-Prozessor auf den Tisch steht und sagt, das ist jetzt ein P4 mit den Eigenschaften, dann gehe ich einfach davon aus, dass es ein ganz normaler P4 ist. Ich weiß es nicht. Ich Ich weiß es erst dann, wenn ich das Ding sozusagen mit einem Elektronenmikroskop zerrisse, dann zerrisse gecheckt habe, ob der mit dem anderen, den ich irgendwo anders gekauft habe, übereinstimmt. Das kann ich in der Praxis nicht machen.
Das, aber nicht das, was ich meinte. Ich meine eigentlich eher in der andere Richtung, dass man eben den ASIC nicht unbedingt als Blackbox betrachtet, sondern der ASIC setzt einen bestimmten Satz Algorithmen um, die Teile Standard sind. Wie es im Detail macht, ist vielleicht nur dann vertraut an den Hersteller, das wirklich so macht, dass zumindest die Algorithmen komplett offen sind. Dass also ja. im Prinzip auch die Schlüsselverwaltung jeder auch nachbauen kann ja. in Software.
Ich kann die erwartete Systemantwort in Software berechnen und sie mit der Hardware vergleichen.
Genau, so
aber wirklich sicher zu sein, müsste ich das 2 Millionen Jahre lang tun.
Also im Grunde genommen haben Sie genau recht, sozusagen ist im Prinzip die Acceleration. Also wenn Sie das jetzt quasi als Krypto-Schwammiger oder wie auch immer an, dann bringt uns die Frage der Identität, weil sozusagen diese Identität, die wir sozusagen dem Chip beifügen, ich denke, wir haben da auch eine Lösung, wo wir sozusagen tatsächlich nicht unbedingt diesen Krypto-Prozess auf den Core-Chip machen müssen. Wir können den möglicherweise verlagern in sowas in eine SIM-Card und können sagen, okay, es gibt zwei Betriebsarten, sozusagen eine eben, der diverses privat ist, und wo wir quasi einen zertifizierten Schlüssel haben, der im Schlüsselpool bei uns drin ist und einen Public-Schlüssel, das Ding, da programmieren dann Sie die SIM-Card und wir geben dem Chip Ihre Identität. Allerdings muss man dann diese Identitäten auseinanderhalten, denn Sie könnten ja auch von der NSA sein dann ebenfalls das Spielchen spielen und sich dann einfach vertrauensvoll und sagen, an die Community wenden und sagen, naja, also alles, was über mein Ding gebootet wird, sozusagen, das schneiden wir nur mit. Das wissen wir nicht. Letzten Endes zieht das Ganze natürlich aus der demokratischen Verteilung dieser Systeme seine wirkliche praktische Sicherheit. Nämlich, dass es keine Basisstation gibt, dass es keinen zentralisierten Verwaltungspunkt gibt. Jeder Besitzer ist im Prinzip auch gleichzeitig Besitzer einer Basisstation, die hier per Routing-Capabilities Gespräche und Daten zu den anderen routen kann und selbst aber gar nicht weiß, sozusagen, woher da etwas kommt und woher etwas geht. Sie können das natürlich ändern. Wir gehen einfach mal grundsätzlich davon aus, auch als Fairness-Kalkül, dass die meisten es eben nicht wollen, dass die meisten lieber ein sicheres System hätten als ein unsicheres. Und in dem Augenblick, wo sich mehr als 50% der Benutzer dafür entscheiden, sozusagen Sicherheitsrelevanz zu haben und meinen, Sicherheit gehört in ihren eigenen Finger und nicht in die zentralen Finger von irgendeiner Organisation, einer Firma, auch von uns nicht. Dann ist es aber okay.
Also eine basisdemokratische Implementation, solange alle die Teilnehmer gut sind, ist das System gut. Wenn es Bösewichter gibt, dann werden die alleine sich gegen die Masse nicht stellen können, wenn die aber die Mehrheit gewinnen. Also wirklich jeder alle Routing-Informationen speichert und imstande wäre, 8 Milliarden dieser Geräte auszuwerten, dann käme man vielleicht nicht zu einer Entschlüsselung, wüsste aber wer hat wann mit wem welche Datenmenge wird rein. Also Basisdemokratie in Hardware.
Bei der Vorstellung eurer Gruppe habe ich das verstanden, dass es so eine Gemeinschaft von Leuten, die eine Vision haben und jetzt was umsetzen wollen. Nach den letzten Gesprächen kommt es immer mehr raus, dass eine Firma, die dahinter steht, die jetzt was entwickelt und auf den Markt bringen möchte. Das ist richtig.
Die Firma gibt es noch nicht. Es wird eine Firma sein müssen, ja. Jeder von uns ist in einer Firma. Von irgendwas müssen wir leben, aber die Rechte sozusagen liegen in unseren sozusagen also privaten Augenblicken. Die Firma, die Attractive verwartet und weitergetreut, die existiert noch nicht.
Das ist angedacht, wenn das mal zu Geld wird. Derzeit ist ja ein Projekt, wo man Geld reinsteckt.
Vision.
Derzeit kommt es Vision. Ja. Wenn es dann Geld bringt, dann ist es eine Firma.
Das ist eine Firma und dann werden wir sicherlich auch einen anderen Firma haben. Aber es reicht eben nicht aus, dass ein paar Ingenieure und ein paar Wissenschaftler und ein paar Volkswirtschaftler zusammensetzen und sagen, wir brauchen eine Gruppe und so weiter. Wir brauchen natürlich viel mehr Leute. Und wir wollen auch einen Großteil der Entwicklung in Public Domain legen von den IT-Stücken, von denen wir meinen, dass sie nicht unbedingt überall Geld kosten müssen und billig machen. Wenn Sie heute zum Beispiel, ein Beispiel, diese LBS, also Location-Based Services, erstens hat bei den heutigen GPS oder bei GSM-Systemen das Netzwerk, die Information, wenn Sie die haben wollen, müssen Sie zahlen. die Grundsicherung des Systems ist anders. Sie haben sozusagen nur Sie verfügen mit einer Information, wenn Sie hier diese Bieten nicht sehen, dann machen Sie Triangulation, zum Beispiel vom Nachbarsystem und so weiter. Sie verfügen über die Information und Sie entscheiden, wem Sie die geben und ob Sie die überhaupt auswirken. Das ist ein ganz anderes, ein inverses System zu dem, was bis heute realisiert ist. Oder Sie erfinden selber in Services und können die auf dem Betriebssystem von dem Kern laufen lassen. Die werden nicht gebildet, das ist sozusagen Community intern und das ist sozusagen auch durchaus als totaler Sinn der Gegensatz zu den heute etablierten Systemen. Wenn ich Sie dann fragen würde, okay, muss es nicht so sagen, muss es nicht so viel. Wir sind der Meinung, dass das in Zukunft kein Geld kosten darf. Solange es sozusagen innerhalb des Netzwerks bleibt. Wenn ich jetzt durch die Gateways nutzen muss, von anderen Systemen, von anderen Netzwerkbetreibern, dann kann ich natürlich keine Aussage für die treffen. Aber in unserem System sollten solche Basissysteme eben damit der Veranstaltungspreis da abgedeckt werden.
Ich würde gerne anknüpfen, aber aus Gründen der Fairness möchte ich hier Platz machen für die nächste Gruppe. Wir sind noch bis schätzungsweise 6 Uhr hier, also wenn jemand detaillierter mit uns reden möchte, gerne. Deshalb sind wir heute hergekommen. Auch gerne in Zukunft. E-Mail-Adresse hatte ich angezeigt, beziehungsweise Oliver nimmt Visitenkarten entgegen. Vielen Dank fürs Interesse und vielleicht bis zum nächsten Mal mit neuen Resultaten.